Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch entsteht aktuell eine der modernsten Reha-Kliniken für die Behandlung drogenabhängiger junger Menschen. Die neue Einrichtung des Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation wird ab Oktober 2026 rund 100 drogenabhängigen jungen Menschen die Möglichkeit einer medizinischen Rehabilitation bieten. Auch die Sozialgestaltung, genauer gesagt das Team für Sozialimmobilien, war am Projekt beteiligt. Mit einer Machbarkeitsstudie in der Planungsphase wurde eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Träger geschaffen. Außerdem wird das Vorhaben mit einem Mix aus mehreren Finanzquellen durch unsere Schwestergesellschaft, die Sozialbank, begleitet. Ich freue mich heute, Oliver Kaiser, Geschäftsführer beim Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation, und meinen Kollegen Benjamin Tristram, stellvertretender Leiter Sozialimmobilien bei der Sozialgestaltung, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen an Sie beide.
Guten Morgen, besten Dank für die Einleitung.
Auch von mir einen guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie beide da sind. Sie geben uns heute einen Überblick über den Projektverlauf und den Projektfortschritt, und daher gebe ich nun mein Mikro an meinen Kollegen Benjamin Tristram ab.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Herr Kaiser, da Sie heute unser Gast sind sozusagen, wollen Sie sich mal kurz vorstellen und Ihren Werdegang kurz vorstellen und Ihre Rolle beim BWLV?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Namen bekannt, Oliver Kaiser. Ich bin Kaufmann und Sozialarbeiter, mittlerweile seit 27 Jahren in der Suchthilfe tätig und habe da, glaube ich, so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Also ich habe angefangen als Heimleiter für eine Einrichtung drogenabhängiger Menschen, war in der Suchtberatung, war dann beim Paritätischen Baden-Württemberg, also beim Verband, als Referent für Suchthilfe, war auch freiberuflich tätig in der Zertifizierung von Managementsystemen. Sie können es sich denken, war hier auch, habe Suchtkliniken zertifiziert deutschlandweit und bin vor 6 Jahren habe ich die Geschäftsführung übernommen vom Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation. Und die Gesellschafterin ist eine Stiftung mit gleichen Namens. Und da bin ich auch der Stiftungsvorstand, also wenn man so will, bin ich geschäftsführender Gesellschafter unseres Trägers.
Wie darf man sich die Struktur des BWLV vorstellen? Was sind die Schwerpunkte? Es ist zwar schon ein bisschen im Namen drin, aber vielleicht können Sie das nochmal etwas ausführen.
Schwerpunkt ganz klar in der Suchthilfe. Wir sind ja ein sehr alter Träger. Wir hatten letztes Jahr 120-jähriges Jubiläum. So haben wir mal angefangen mit einer Trinkerheilanstalt. Zwischenzeitlich betreiben wir 7 Fachkliniken zur medizinischen Rehabilitation abhängiger Menschen. Wir haben auch eine Einrichtung der Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach beeinträchtigte Menschen. Wir betreiben sogar ein Kinderheim für drogenabhängig traumatisierte Mädchen, also das im stationären Bereich, und im ambulanten Bereich 23 Suchtberatungsstellen. Da machen wir auch alles von Drogenberatung, haben eine eigene Substitutionspraxis, Kontaktläden, also alles, was es im ambulanten Bereich gibt. Und so ein bisschen als Besonderheit auch 6 Integrationsfachdienste in Baden-Württemberg. So alles in allem beschäftigen wir 940 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das hört sich wirklich sehr umfangreich und allumfassend an im Bereich der Suchthilfe, was Sie so leisten in Baden-Württemberg. Das hört sich ja auch nach einem starken Bedarf an oder nach einer Nachfrage, die leider da ist. Als jemand, der glücklicherweise vielleicht nicht direkt davon betroffen ist, hat man da gar nicht so eine Vorstellung von. Man hat vielleicht eventuell ein bisschen Medienkompetenz und hört aus den Medien gewisse Zahlen, die rumgeistern. Aber vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, auch aus Ihrer Region, wie sich dort der Bedarf an Hilfeeinrichtungen darstellt oder entwickelt hat sogar.
Ja, also der Bedarf, der ist im Prinzip ungebrochen seit vielen Jahren, sowohl im Alkoholbereich Alkohol, Medikamentenabhängigkeit, Spielsuchtabhängigkeit, wie auch im Bereich Drogen. Da gibt es immer wieder Verschiebungen und neue Phänomene. Also Thema synthetische Opioide, man kennt es so aus den USA, Todesdroge, das ist so ein Phänomen, das wir im illegalen Bereich wahrnehmen. Gleichzeitigen Anstieg wieder von Kokain, ungebrochen stark auch Thema Cannabisabhängigkeit. Auch das Gesetz zur Entkriminalisierung oder Legalisierung von Cannabis hat jetzt nicht dazu geführt, dass da der Behandlungs- oder Beratungsbedarf der Betroffenen abnahm. Also wir haben über die Breite eine sehr hohe Nachfrage nach wie vor an Beratung und Behandlung. Das sind ja nicht nur die Betroffenen, die kommen, sehr oft Angehörige. Dazu machen wir viel Präventionsveranstaltungen, sind ganz viel an Schulen unterwegs und wir haben so einen eigenen, fast schon Arbeitsbereich, der beschäftigt sich mit Sucht am Arbeitsplatz. Wir sind viel in Betrieben unterwegs, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Also von Auszubildenden bis zur Einzelfallberatung machen wir ganz viel in Unternehmen auch.
Vielen Dank für die Ausführungen. Es ist ja sehr interessant. Sie haben ja auch gerade so am Rande auch gesagt, Spielsucht beispielsweise. Es handelt sich ja nicht nur um, wie Sie als Profi, glaube ich, sagen, stoffgebundene Süchte, sondern um alle Formen der menschlichen Süchte sozusagen. Es ist ja wirklich ein breites Thema. Ne? Wir haben es geahnt, aber Sie haben es jetzt gerade nochmal ausgeführt. Steigt der Bedarf ja auch an Beratung und Unterstützung in der Gesellschaft an? Und dementsprechend kommen wir dann auch zum eigentlichen Bauvorhaben der Reha-Klinik in Wiesloch auf dem Gelände des PZN. Wie haben die ersten Ideen angefangen, dort ein neues Gebäude zu errichten?
Ja, also die Idee, die gab es schon länger, die gab es auch schon vor meiner Zeit, in Kooperation mit dem PZN auf dem Gelände da eine Klinik zu eröffnen. Und ich habe das mit meinem anderen hier gleich aufgegriffen wieder, weil die Idee oder die Chancen, die sich daraus ergeben, sind bestechend gut, aus mehreren Gründen. Bevor die Menschen zu uns kommen in die Therapie, in die sogenannte Entwöhnungsbehandlung, müssen die in der Regel schon mal eine Entgiftung machen. Und die passiert eben in Entgiftungsstationen, in der Akutpsychiatrie, so eben auch wie im PZN. Das heißt, da bringen wir örtlich schon mal zwei Sachen zusammen, die in der Regel räumlich getrennt sind und wo viele Menschen zwischen Entgiftung und Therapie bei uns schon mal verschütt gehen. Wir haben da gute Kooperationen, aber durch diese räumliche Nähe können wir das nochmal ganz anders gestalten. Das ist so ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, die Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit Abhängigkeitsproblemen. Auch da suchen wir den Schulterschluss zur Akutpsychiatrie und erhoffen uns davon, dass wir die Menschen viel, viel besser behandeln können, auch in der Zusammenarbeit. Und letztlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist natürlich so, da haben wir einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, dass wir natürlich auf Infrastruktur des PZN zurückgreifen können. Also wir mussten jetzt keine Küche bauen, sondern wir werden von dort mitbeliefert. Und das waren natürlich auch ganz ausschlaggebende Punkte, sozusagen das vorhandene Potenzial zu nutzen. Also Küche, habe ich schon gesagt, weiterer Punkt wäre das Thema Sporthalle, die wir mitnutzen. Hätten wir beides selber erstellen müssen, glaube ich nicht, dass die Finanzierung so realisierbar gewesen wäre.
Und trotzdem war es ja nicht ganz dann so leicht, wie es jetzt vielleicht gerade geklungen hat. Da waren ja ein paar Stolpersteine aus dem Weg zu räumen und an einem gewissen Punkt kamen wir ja auch zusammen, die Sozialgestaltung und der BWLV. Wo wir gerne auch einsteigen, ist immer in den sehr frühen Leistungsphasen. Also wenn man eine Idee hat und dann dabei unterstützen kann, daraus ein umsetzbares und erfolgreiches Projekt zu machen. Ja, wir sind dann bei dem Nutzerbedarf eigentlich auch schon eingestiegen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Kaiser, dass der Bedarf steigt an Nachfrage, also dass mehr Menschen Unterstützungsbedarf haben, dem man begegnen muss. Aber der eigentliche Nutzerbedarf, wenn man so ein Gebäude ja umsetzt, heißt ja, was müssen Sie vor Ort umsetzen, damit man den Menschen helfen kann, also damit man eine funktionierende Klinik errichten kann. Was uns immer wieder auffällt, ist, dass unsere Kunden solche Themen zwar selber angehen können, aber es doch dann effizienter ist, wenn man sich da vielleicht auch mal beraten lässt und mit einem neutralen Blick jemanden drauf gucken lässt, was benötigt man denn wirklich und wie setzt man das um. Wie hatten Sie, ich sag mal, die Zusammenarbeit erlebt? Wo waren eventuell so Stolpersteine, wie ich so schön nenne, die da aus dem Weg geräumt wurden, schon in den frühen Leistungsphasen oder bei der Planung des Gebäudes?
Ja, ich muss noch mal eins zurück. Und zwar, wie es zur Beauftragung kam von Ihnen. Ich habe hier in meiner Rolle ein anderes Bauprojekt geerbt, sozusagen, das in einer anderen Phase war, wie Sie sagen, Herr Tristram, und habe da festgestellt, dass die Anforderungen nicht vollständig erhoben wurden. Also wir sind jetzt ja auch nicht ganz, sozusagen ganz frei in der Gestaltung. Es gibt Vorgaben vom federführenden Leistungsträger der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, Strukturvorgaben. Dann gibt es Sachen zu beachten, die man weiß, wenn man in dieser Branche eben lange arbeitet. Und dann war mir eigentlich gleich klar, dass wir die Idee des Projektes in Wiesloch, dass ich die starten werde, mit so einer Machbarkeitsstudie, um eben das im Vorfeld alles abzuräumen. Mit meiner Übernahme des Projektes war mir klar, ich nehme da Hilfe in Anspruch von Ihnen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, bin alter Paritäter. Dann landet man sofort bei der Sozialbank und habe da angefragt. Und dann bin ich bei Ihnen gelandet, weil eben ja, schon aus meiner früheren Rolle, aus langjähriger Zusammenarbeit, Ihre Institution gut kennt, so möchte ich es mal sagen. Und so ging es los, genau mit dem Einstieg. Waren ja auch Herr Tristram, wir beide gleich am Telefon sehr früh sozusagen. Dann eben mit der Abklärung der, was brauchen wir überhaupt? Also Erfüllung der Standards, was für ein Raumkonzept wollen wir? Wir haben ja viele Besonderheiten, das ist eine Riesenchance auch. Also ich bin jetzt so lang in der Suchthilfe tätig und wir haben hier Gebäude, die waren eigentlich mal was anderes. In der Regel sind wir in Gebäuden, die alte, historisch, wir betreiben auch eine Klinik in einem Kloster, in einem alten Kloster beispielsweise. Das heißt, man muss mit den bestehenden Räumlichkeiten irgendwie das Bestmögliche draus machen. So, jetzt hat man natürlich bei dem Neubau einmal die Riesenchance, das so zu gestalten, dass es ideal angepasst ist an die Bedarfe von uns in der Behandlung, aber auch, dass man es möglichst wohnlich machen soll. Die sollen es ja auch schön haben, die Indikation Drogen stationär, die ist schon oft, muss man sagen, von einem gewissen Substandard gekennzeichnet. Mehrbettzimmer und so weiter und so fort. Ja, und aus diesem Gesamtwunsch raus, das sauber zu erheben, plus auch wirklich was Schönes hinzukriegen, was gut funktioniert, ist sozusagen die Idee entstanden, sie damit an Bord zu nehmen.
Das ist ja schon, wie Sie gerade gesagt haben, gewissermaßen auch eine der Erkenntnisse, die Sie, glaube ich, haben, dass man nicht alles selber können muss, sage ich mal, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein kleiner Verband ist, sondern man hat aber auch trotzdem das Tagesgeschäft. Und Immobilienentwicklung zählt dann vielleicht nicht ganz zu den Schwerpunkten des BWLV. Und wenn Sie dann schon die Erfahrung gemacht haben, dass man zwei Schritte übersprungen hat auf dem Weg zu einer erfolgreichen Immobilienentwicklung, dann ist das ja ein interessanter Lerneffekt. Ist aber auch die Erfahrung, die wir machen, wir sind ja deutschlandweit tätig, und wenn man nicht ganz früh einsteigt und da schon eine gewisse Leistungsbereitschaft und auch ein bisschen Vorleistung reinbringen will, dass es dann sich nicht mehr auszahlt. Also dass man dann am Ende oder in der späteren Projektphase dann drauf zahlt sozusagen, weil man dann Fehler korrigieren muss oder weiße Flecken korrigieren muss, die am Anfang aufgetaucht sind. Und deswegen hat sich das auch bei uns so dargestellt. Wir haben ja dann auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sowas wie einen kleinen Workshop gemacht, wo dann sozusagen die ersten Ideen der funktionalen Zusammenhänge von Räumen und wie stellen Sie sich eine Suchtklinik vor, die modern ist und alle Ihre Ansprüche abdeckt, dass wir das gemacht haben, um dann aber auch ganz banal, wie es klingt, aber so banal ist es nicht, weil es oft genug vergessen wird, in die Grundstücksanalyse gegangen sind. Sie hatten ein Grundstück auf dem Gelände, eben das PZN. Die Ressourcen wollten Sie nutzen. Aber das heißt ja nicht, dass die auch nutzbar sind oder dass das jetzt ganz problemlos möglich ist. Es war vorher eine Wiese in direkter Nachbarschaft zu anderen Gebäuden und da haben wir dann auch drauf geschaut, gibt es da irgendwie zwingende Voraussetzungen, die jetzt entweder das Vorhaben verhindern an dem Standort oder die man noch, ich sag mal, beheben muss. Und das sind dann ganz banale Themen wie Baurecht oder Leitungen, die im Boden liegen, die dann nicht angegraben werden sollten oder angebaggert werden sollten. Aber wir merken auch immer wieder, so banal das klingt, es wird oft auch vergessen oder etwas stiefmütterlich behandelt. Und das sind einfach die Themen, die muss man dann ausräumen. Dann hat man irgendwann ein Raumprogramm erstellt. Ich glaube, dann wurde es auch für Sie noch interessanter, Herr Kaiser, auch vor dem Hintergrund, was Sie ursprünglich gelernt haben. Dann ging es nämlich so in die Wirtschaftlichkeit, die ja schon angeschoben wurde von unsererseits oder beziehungsweise von uns bearbeitet wurde, schon parallel zu den Raumprogrammen und zum ich sag mal, Bauvolumen mit einer Kostenermittlung, mit einer ersten und dann ständigen Rücksprachen auch mit Ihnen als Auftraggeber. Ich glaube, dann wurde es auch noch für Sie interessant.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Ja, also es war ein gutes Beispiel mit diesem Bodengutachten, Herr Tristram, das möchte ich nochmal aufgreifen. Also ich habe gelernt, wenn Sie in einem laufenden Bauprojekt Veränderungen machen, wird es richtig teuer. Also sozusagen da nochmal einzuschreiten und zu sagen, oh, wir brauchen jetzt aber doch einen Liegendaufzug, das wird sehr teuer. Das ist also schon der erste betriebswirtschaftliche Fingerzeig. Man muss im Voraus wissen, was man will, um die Verträge entsprechend gestalten zu können. Da kommen wir ja vielleicht noch dazu, wie wir das dann bauen. Der zweite Punkt, das war ein Themenbereich, wo ich nicht kundig bin einfach, war das Thema Bodengutachten. Das war total wichtig, weil wir da ja das in der Phase in Auftrag gegeben haben mit Ihnen und festgestellt haben, da gab es vor 200 Jahren mal Bergbauaktivitäten. Sogenannte Pingen, was das auch immer ist, so unterirdische Stollenlöcher, konnte man gleich bei Vertragsgestaltung sozusagen verhandeln. Wie gehen wir denn mit Risiken um, die sich aus diesen Bauaktivitäten ergeben und wie gestaltet sich das vertraglich? In unserem Fall hatte das sogar bauliche Auswirkungen, weil wir dann, ich weiß nicht, wie viele Rüttelstopfsäulen vergraben haben. Man lernt ja auch dann so nette Worte dazu, um eben diesen Problemen entgegenzuwirken. Und es kostet einfach Geld. Und das muss man im Voraus wissen, was es kostet. Da kann Ihnen so ein ganzes Projekt abkippen, ja, an solchen Einflussfaktoren, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt.
Genau, man muss keine ganze Klinik bauen, um, sage ich mal, diese Erkenntnisse auch auf andere Projekte übertragen zu können. Das sind immer dieselben, nur die Größenordnung ist eine andere, aber das individuelle Risiko ist immer dasselbe tatsächlich. Wie ich gerade schon gesagt hatte, als es dann darum ging, das sind ja auch, wie Sie gerade schon sagten, wirtschaftliche Aspekte, die im Vorfeld zu beachten sind und dann eigentlich auch in eine, also einmal betriebswirtschaftliche, unternehmerische als auch immobilienwirtschaftliche Betrachtung mit einfließen müssen. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir dann einige Schleifen gemeinsam gedreht, als die Erkenntnis gewachsen ist, dass der Eigenkapitaleinsatz am Ende dann doch recht hoch aussehen würde, wenn man das Gebäude so errichten wird, wie es sich dargestellt hat. Vielleicht können Sie noch ein bisschen ausführen, was da für Fragestellungen im Raum standen und wie man sich, sag ich mal, der endgültigen Lösung dann angenähert hat.
Naja, das ist ja das Interessante dann mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die man hat. Das finde ich ja wirklich die Stärke an Ihrer Arbeit, das muss ich an der Stelle sagen, dass wir daran orientiert eine definierte Obergrenze haben. Wir wissen einfach, wie viel können wir ausgeben. Und ich nehme dann immer mit Verwunderung wahr, wie öffentliche Bauten doppelt so viel kosten. Das geht bei uns als gemeinnütziger Träger überhaupt nicht. Wir müssen genau, und das nehme ich jetzt schon mal die Überraschung vorweg, wir sind voll im Zeit- und im Kostenplan, wir werden im Oktober öffnen. Das heißt, wir haben hier offenkundig einiges richtig gemacht, auch weil wir es müssen. Jetzt aber zurück zu Ihrer Fragestellung. Das wirkt sich natürlich, wenn man die Obergrenze hat, dessen, was man ausgeben kann, bestimmt es natürlich wesentlich die Gestaltung. Bei uns war schnell klar, wir können uns keinen Keller leisten. Es wird einen Aufzug geben fürs ganze Gebäude. Das hat natürlich Auswirkungen auf, wie die Gestaltung aussieht und so weiter und so fort. Das sind ganz wesentliche Entscheidungsfaktoren. Das haben wir alles gemacht. Ich würde sagen, wir haben das Gebäude optimiert hinsichtlich der Kosten, also was können wir machen mit dem Rahmen, den wir haben, von dem wir wissen, das können wir auch erwirtschaften. Ja, und dann, Herr Tristram, haben Sie schon gesagt, dann haben wir mit großen Augen draufgeschaut und gesagt, es fehlt ja immer noch Geld. Das liegt daran, im Gegensatz zu anderen Leistungsbereichen, im Bereich der medizinischen Reha, es gibt keinen Investitionskostenzuschlag, den jetzt Kollegen soweit Sie den Podcast mal anhören, aus der Altenhilfe oder Eingliederungshilfe kennen, wo das quasi über so den sogenannten IK-Zuschlag eingepreist wird. Und wir haben eben festgestellt, das Geld reicht nicht. Und dann bin ich natürlich mittlerweile auch oder war schon immer sehr begeistert vom Projekt und wollte nicht damit leben sozusagen, dass wir das jetzt einfrieren müssen, bis die Rahmenbedingungen sich ändern. Das könnte ja sein, es gibt eine bessere KfW-Förderung, die Baupreise gehen runter, Zinsniveau sinkt, das sind ja kleine Variablen, die Sie in Ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung schön simulieren können, die darüber entscheiden, ob so ein Projekt geht oder nicht geht. Also aber warten wollte ich nicht, da bin ich auch zu ungeduldig dazu. Und dann habe ich mit Mut der Verzweiflung alle meine Netzwerke abtelefoniert mit der Frage, gibt es Fördermöglichkeiten? Also außerhalb dieser Bekannten, die haben wir ja doch Sie schon alle abgeklärt, KfW und so weiter und so fort, also von Stiftungen. Ja, dann war da Glück dabei, Fügung, wie man es auch nennen mag. Und ja, viel, viel Zeit investiert. Das stimmt auch, ich habe sehr viel Zeit investiert. Und bin dann bei der Eva-Meyer-Stiftung gelandet und hatte da mal die Chance, das Projekt vorzustellen. Da war ja am Anfang nicht absehbar, ob da eine Förderung zustande kommt. Vertreter der Stiftung haben eine Klinik von uns angeschaut und haben sich sehr, sehr ernst mit dem beschäftigt, was wir machen, wie wir es machen und haben dann Interesse gezeigt und dann aber auch sehr, sehr seriös geprüft, ob unser Projekt Wirtschaftlichkeit tragbar ist. Klar, die Stiftung geben keine Mittel rein in ein Projekt, das auf wackeligen Beinen steht. Und da war natürlich jetzt Ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung sozusagen von einem Dritten ja Gold wert, das muss man einfach sagen. Sie waren ja dann auch in einer Sitzung der Stiftung dabei und haben die Wirtschaftlichkeitsberechnung in Form der Videokonferenz vorgestellt und konnten dann darlegen, das war ja schön gemacht mit so einem Ampelsystem, dass wir mit einer Zuwendung der Stiftung, einer Unterstützung der Stiftung das Projekt realisieren könnten. Und wir haben dann wirklich 5 Millionen Euro von der Eva-Meyer-Stiftung fürs Projekt bekommen. Dann standen alle Ampeln auf grün. Dann war klar, das funktioniert. Und meine Aktivitäten haben dann aber parallel dazu auch noch einen Kontakt in die Dietmar-Hopp-Stiftung ergeben. Und ich habe das dann gleichermaßen vorgestellt. Und dann war klar, wenn wir da jetzt auch noch mal eine Förderung kriegen, können wir uns ein bisschen was leisten. Bisher war man immer so, was ist der absolute Mindeststandard? Was müssen wir machen? Und wir bekommen jetzt von der Dietmar-Hopp-Stiftung auch nochmal 1,5 Millionen Euro und waren dann in der Lage, wirklich so Familienzimmer einzurichten. Häufig sind es alleinerziehende Frauen mit ein, zwei Kindern, die dann zwei Zimmer haben, wo sie untergebracht werden können und konnten da nochmal so ein bisschen uns wirklich was gönnen für die Klinik, was wir ohne die Unterstützung nicht hätten machen können.
Von außen betrachtet klingt das ja erstmal auch nach einem Glücksfall oder nach zwei Glücksfällen mindestens. Aber ich glaube, so die Erfolgsfaktoren sind ja dann tatsächlich auch, wie man es jetzt beim Hören dann auch erfährt, es ist, sage ich mal, das Engagement jetzt auch nicht locker zu lassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die fundierte Begleitung durch Dritte, wie Sie schon gesagt haben, die dann auch aufgezeigt haben, dass was Sie jetzt auch vorstellen würden, ist jetzt kein Bauchgefühl mehr, sondern das hat Hand und Fuß. Auch Stiftungen haben ja jetzt kein Geld zu verschenken. Die verfolgen ja auch einen Zweck damit und wollen das nicht in scheiternde Projekte stecken, sondern in Projekte, die, sag ich mal, auch einen sozialen Nutzen dann bieten am Ende und das gerne auch lange. Ich glaube, das ist dann auch wirklich der Erfolgsfaktor, dass es auch viele kleine Schritte sind. Es gibt nicht das Fördermittel, was wichtig ist oder ein Projekt zur Umsetzung bringt. Es ist nicht die Wirtschaftlichkeit, die am Ende grün ist. Es ist nicht die eine Person, die das alles entscheidet, sondern es sind viele kleine Schritte. Und dazu kam ja dann auch noch, Sie sind ja auch auf die Sozialbank beispielsweise zugegangen mit der Projektidee. Das ist ja jetzt auch nicht so der ganz übliche Weg, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, hier, ich habe hier eine Idee, aber ich brauche noch Unterstützung sozusagen. Das ist ja auch mal etwas ungewöhnlicher und dafür steht die Sozialbank ja auch mit uns als Sozialgestaltung zu sagen, okay, wir können mehr als Geld verleihen, sondern wir können dahingehend auch beraten, damit soziale Projekte auch erfolgreich umgesetzt werden. Und wir fanden das schon sehr beachtlich, dass auch in der Videokonferenz bei Ihnen im Hintergrund die Zuwendung von einer Stiftung dann im Bild war, wie man es so aus dem Fernsehen kennt, die großen Schecks. Da kann man berechtigterweise dann auch stolz drauf sein, zu sagen, okay, jetzt geht's mit vollem Schwung los. Ich glaube, dann ging es ja dann irgendwann dann auch in die Umsetzungsphase. Wir waren beim Richtfest dabei, das letztes Jahr stattgefunden hat. Mir scheint, Sie waren auch sehr zufrieden mit den ausführenden Unternehmen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich möchte noch einmal zurück zu den Stiftungen, weil mir das wirklich ein Anliegen ist, das nochmal zu betonen, auch im Kontext der vielen Unterstützer des Projekts. Die Stiftungen arbeiten, das gilt wirklich für beide gleichermaßen, muss man sagen, hochprofessionell. Und die orientieren sich nicht an bürokratischen Abläufen und Vorgaben. Ich habe viele Fördermittel erschlossen, Landesmittel, Bundesmittel und so weiter, die anderen Vorgaben folgen. Aber bei diesen Stiftungen, da brauchen sie A, eine richtig gute Idee. Die muss wirtschaftlich abgesichert sein. Das ist ein bisschen redundant, was ich vorher sagte. Da sind wir bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und die Stiftungen machen dann ja auch ein Expertenhearing. Also die laden dann andere noch dazu ein und sagen, wie wird das eingeschätzt? Brauchen wir das? Gibt es den Bedarf? Ist es gut? Und das ist schon toll auch. Und da haben sie zu Recht, war ich natürlich auch stolz drauf, dass wir das realisieren können, weil ich von dem Projekt der Klinik zu 100% überzeugt bin. Und zwar genau mit dem Anspruch, das wird ein Leuchtturmprojekt. Aber das Sagen reicht nicht. Und da haben viele, viele dran mitgewirkt, dass das funktionieren kann. Sollten die den Podcast hören, sollen sich alle gegrüßt und bedankt fühlen. So, jetzt aber zu Ihrer Frage nochmal, Herr Tristram. Also auch aus meinen Vorerfahrungen, Bauprojekten, wollte ich diesmal das ganze Projekt an einen Generalübernehmer vergeben. Und ich habe da Kontakt aufgenommen zu mehreren Unternehmen, bin da auch hingefahren und habe mit denen gesprochen und hatte dann auch noch eine Empfehlung. Und das war eben Firma Dieringer und Scheidel mit Sitz in Mannheim, die auf dem Gelände schon gebaut hatten. Also die sozusagen da das ganze Umfeld kennen, auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen und ganz, ganz wichtiger Punkt, die Branchen-Know-how haben. Das heißt, die haben selber schon Altenheime gebaut und selber betrieben. Also die wissen genau, von was man redet, wenn es um Hygiene im Gesundheitswesen geht und so. Wir hatten noch andere natürlich, klar, das ist natürlich ein kaufmännisches Auswahlverfahren letzten Endes. Aber wir haben uns dann für die Firma Dieringer und Scheidel entschieden und sind da bis zum heutigen Tage äußerst zufrieden damit. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Kostenplan stimmt. Natürlich gibt es in so einem Projekt immer ein paar extra Wünsche. Zum einen, die man dann umsetzen möchte, da kommt man dann erst später drauf. Also man kann auch nicht alles im Vorfeld genau erheben. Und dann gibt es Sachen, die sind unkalkulierbar, irgendwelche Leitungen, die dann eben nicht wie im Plan liegen, sondern doch woanders und so weiter und so fort. Aber so im Großen und Ganzen sind wir voll im Kosten- und Zeitplan und dann ist der Bauherr natürlich zufrieden. Und ich konnte schon Anfang diesen Jahres den Eröffnungstermin bekannt geben und es ist auch klar, wann die Klinik in Betrieb genommen wird. Und ich habe da keine schlaflosen Nächte, das wird genauso funktionieren.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Das hört man Ihnen auch an und gerade die Terminschiene, muss man auch dazu sagen, jetzt neben den Kosten, ne, wo jetzt auch viel darüber erzählt wurde, aber gerade auch die Terminschiene. Wenn ich recht in die Unterlagen geguckt habe, dann ist es, glaube ich, keine 2 Jahre her, dass wir noch mal zusammen waren und da Hand angelegt haben. Ich glaube, 2024 war das, wo Sie noch mal gewisse Aufbereitungen oder Änderungen gewünscht haben. Und jetzt wissen wir, wann der Eröffnungstermin steht. Das ist schon beachtlich, wenn man auch so von anderen Bauprojekten hört, was sich ständig verzögert. Ich glaube, dann ist das auch eine Auszeichnung dafür, wenn alle so Hand in Hand an der richtigen Sache arbeiten und so ein Projekt umsetzen wollen. Sie sprechen mir auch da aus der Seele, als Sie gesagt haben, dass Sie ein Unternehmen da beauftragt haben, welches auch schon mal ähnliche Bauprojekte umgesetzt hat und in der Branche Erfahrung gesammelt hat. Das kann ich auch nur bestätigen, nicht nur im Bau, auch in der Planung. Es ist ja so, dass man nicht alles immer nur aus Kostengründen auswählen sollte, sondern es sollte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein, ne? Und die Leistung kommt halt daher, wenn ein Unternehmen auch schon mal Vergleichbares umgesetzt hat oder die Experten an Bord hat, um eben genau den Bedarf, den sie haben, auch umsetzen zu können. Und das kann man sowohl bei Planungsleistungen, also bei Architekten oder irgendwelchen Fachplanern so schon vorgeben und sich dann aus dem Pool von Personen, die sich bewerben, jemanden aussuchen. Und bei ausführenden Unternehmen ist es ja genauso. Und darauf sollte man auch schon im Vorfeld dann Wert legen, ne? Bei der Grundlagenermittlung sollte man darauf schon achten. Wir sehen es leider auch relativ häufig, dass sowas nicht getan wurde und man dann im Bauablauf merkt, irgendwie passt das nicht. Allein schon, dass man nicht dieselbe Sprache spricht, um es mal ganz verklausuliert zu sagen. Da ist dann auch kein roter Faden mehr im Bauprojekt und das kann dann nur teurer werden oder es kann nur krachen, weil man gewisse Unternehmen austauschen muss. Und ich bin echt froh, dass das hier nicht der Fall ist, weil das Projekt so wichtig ist. Ich glaube, wir haben jetzt schon einige, ich sag mal, Erfolgsfaktoren, kann man es nennen, oder auch einfach ganz neutral Erkenntnisse im Verlauf dieser Aufnahme gezeigt. Was wären denn für Sie so die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie jetzt auch in dieser Umsetzungsphase gelernt haben, die auch eventuell für andere Sozialunternehmen wichtig sein könnten?
Also das sind die zwei Faktoren. Man braucht diese Grundlagenermittlung und parallel dazu die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ohne die zwei Sachen geht es einfach nicht. Ich meine, das war ja auch der Vorteil dran in der Verknüpfung von Ihnen zur Sozialbank, dass wir immer wussten, ich sag mal, wenn Sie sagen, so kann es funktionieren, so können wir es finanzieren, dass auch eine Bank dahinter steht, die es dann macht. Normalerweise kann so ein Projekt ja anders laufen. Sie planen das wegen mir mit Architekten, da kommt eine Summe raus, dann gehen Sie zur Bank und sagt die, nö. Dass man das parallel quasi entwickeln kann, sagen, wo sind die Grenzen, was können wir machen, das halte ich für wirklich einen ganz, ganz großen Erfolgsfaktor. Und diese saubere Grundlagenermittlung, Aufstellung des Anforderungsprofils. Wenn Sie das nicht haben, können Sie ja auch keinem Generalunternehmer entgegentreten. Die müssen da ja irgendwas auf den Tisch legen. So war es bei mir. Ich bin dann mit den Unterlagen, die ich hatte, zu mehreren hin und habe gesagt, das wollen wir machen. Könnt ihr das machen und was kostet es bei euch? So einfach kann es sein. Wenn Sie das nicht sehr, sehr dezidiert, sehr spezifiziert vorlegen, haben Sie überhaupt keine Vergleichbarkeit von Sachen, die Sie zurückkriegen. Das heißt, um das auf den Punkt zu bringen, ich würde sagen, man muss am Anfang da ein bisschen Geld ausgeben, um diese Erkenntnisse zu gewinnen. Und das spart man aber doppelt und dreifach an einem späteren Projekt. Das wäre meine Empfehlung, lieber die Zeit vor Start investieren, sich das gut überlegen und externe dazu nehmen. Wir sind an sich ein großer Verband, aber die schaffen Gott sei Dank alle oben im operativen Bereich. Wir haben eine sehr kleine Verwaltung. Hier sind 25 zumeist Teilzeitkräfte, die den ganzen Verband steuern. Wir haben weder die Ressourcen noch die inhaltliche Kompetenz, solche Bewertungen vorzunehmen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und dann muss man sich das halt holen. Und spart viel Geld und Nerven im weiteren Projektverlauf. Alles, was im laufenden Galopp passiert, wird schwierig. Zeitpläne, Kostenpläne. Deshalb, das wäre mein Ratschlag einfach.
Ja, das spricht uns ja aus der Seele sozusagen. Die Erfahrung machen wir auch. Manchmal ist es auch so, dass wenn nicht wirklich zwingende Voraussetzungen sind, dann tut es auch gut, mal auf Pause zu drücken und zu sagen, okay, wir müssen Themen nochmal durchdenken. Und dürfen uns nicht bei einem Projekt auch treiben lassen von irgendwelchen externen Faktoren, die man vielleicht doch beeinflussen kann. Das sind ja doch Investitionsentscheidungen, die gehen in der Millionenhöhe und sind dementsprechend auch wichtig, was den sozialen Zweck angeht. Schnellschüsse helfen daran wirklich nicht weiter oder werden am Ende nur viel teurer.
Lieber Herr Kaiser, vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Wir sprechen ja die ganze Zeit von Suchtklinik. Wird die Suchtklinik dann auch einen Namen haben?
Ja, also die Klinik wird dann heißen BWLV, Fachklinik Rhein-Neckar. Und BWLV ist eben die Kurzform vom Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation. Der lange Name, aber wir sind jetzt mit dem Namen, den wir gefunden haben, sehr glücklich.
Ja, ein langer Name. Was mich abschließend noch interessieren würde, gibt es denn schon ein Eröffnungsdatum?
Ja, also es gibt ein Datum für die Eröffnungsfeier. Die wird am 25.09.2026 stattfinden. Natürlich werde ich dann die Kollegen Sozialgestaltung, Sozialbank einladen. Ich hoffe, die kommen dann auch alle zur Eröffnungsfeier. Und wir werden dann im Oktober beginnen, die Klinik zu eröffnen. Da kommen erste Patienten. Wir ziehen ja Kliniken um, also Menschen, die schon bei uns in Behandlung sind, die ziehen dann da in die Klinik rein. Und wir werden dann so, ich sag mal, Mitte Oktober den Klinikbetrieb aufnehmen.
Ja, ich bin sicher, unsere Kolleginnen und Kollegen kommen bestimmt gerne zur Eröffnungsfeier. Dann wünschen wir Ihnen bis dahin für den weiteren Projektverlauf noch viel Erfolg, dass alles reibungslos läuft und dann natürlich eine schöne Eröffnungsfeier und einen guten Start für Ihre Patientinnen und Patienten. Vielen Dank, Herr Kaiser, dass Sie uns im Podcast alles über dieses Projekt erzählt haben und natürlich auch vielen Dank an meinen Kollegen Benjamin Triestram.
Ich habe auch zu danken. Danke, Herr Kaiser, für den spannenden Austausch.
Und damit sage ich auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.